Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Folge 144. Ich freue mich, wir sind wieder
in der... Ich wusste, 144 ist es.
Wir sind wieder in der Regelmäßigkeit. Und ich muss ehrlich sagen, ja. 144 Folgen Senf statt Senfte. Das ist fast zum Feiern. Bei Folge 150...
Ist fast zu feiern.
Bei Folge 150 jubel ich einmal.
Ja?
Einmal.
Haben wir auch einen Special Gast bei Folge 150?
Hast du einen Special Gast eingeladen?
Keine Ahnung, nee.
Wer könnte das denn sein?
Nee, das interessiert mich in der Zukunft. Das sind locker noch 5 Wochen hin.
Kann ich mich dann drum kümmern. Folge 150 von Senf statt Senfte und zu Gast ist Kamala Harris.
Ja, mach halt nicht gleich so schwer. Mach halt nicht gleich so schwer, mach doch einfach.
Das ist deine Aufgabe jetzt. Das ist
deine
Aufgabe. Wäre dann einfach.
Die hat jetzt eh Zeit. Das stimmt. Es ist nicht so schwer.
Folge 144. Es ist, ich muss sagen, es gibt wieder mal große Neuigkeiten bei Zweikern.
Ja.
Man kennt Zweikern seit 10 Jahren als eine Beratungsfirma, die in Organisationen kommt, um Projekte zu machen, um Change-Projekte zu begleiten, um Führungskräfte praktisch zu entwickeln. Hauptsächlich meistens sehr große Projekte.
Ja.
Und sehr lange Projekte. Und was wir festgestellt haben ist, Organisationen brauchen momentan keine langen Projekte. Sie brauchen die richtigen Impulse zur richtigen Zeit, damit Entwicklung stattfinden kann.
Beziehungsweise, was heißt, sie brauchen es nicht mehr, sie haben nicht mehr die Bereitschaft dazu. Mm. Muss man einfach so sagen. Also das merken Leute, die intern selber Projekte anstoßen wollen, das merken Leute, die extern versuchen, Projekte anzustoßen. Die Bereitschaft wirklich zum einen Zeit und Ressourcen und auf der anderen Seite aber auch, sage ich mal, diesen Backlog an Themen, die sie gerne anstoßen wollen, noch größer zu machen, die ist einfach nicht mehr so da wie früher.
Genau. Ja. Deswegen gibt es die Zweikern Academy seit letzte Woche, wenn der Podcast rausgeht.
Ja.
Und das Geile ist...
Noch ein Schulungsanbieter.
Endlich. Aber
darauf hat die Welt gewartet.
Wir reden jetzt mal darüber, wo wir die größten Probleme von Fortbildungsmaßnahmen sehen, wo wir die größten Probleme in diesen typischen Akademien sehen, wo wir die Namen heute nicht nennen werden, weil wir sonst rechtliche Probleme bekommen. Aber das Einzige, was mir gerade dazu einfällt, ist, ich habe dir letztes Mal schon mal gesagt, ich habe momentan viele Geschichtspodcasts.
Ja.
Und dann gehe ich immer meine Runde spazieren am Abend, so eine Stunde lang. Und hör mir immer, da mache ich jetzt kurz Werbung, was bisher geschah.
Toller
Podcast. Guter Podcast. Die zwei sind wirklich cool. Das ist aber auch echt geballte Kost, die man da verarbeitet bekommt. Also das ist jetzt nicht
so, man kann mal 10 Minuten zwischenzeitlich, also wenn man nicht so aufpasst, man hat genug Zeit.
Man findet wieder rein dann, okay. Ja. Aber es ist durchaus so, je nachdem, welches Thema du da machst, eine Woche später wird es schon schwer, dich an die Jahreszahl zu erinnern.
Ja, und vor allem, also du bist natürlich in manche Themen mehr oder weniger involviert und du merkst dir natürlich so die großen Pop-Up-Informationen.
Ja. Ne? Ja. Aber wenn ich drei Folgen habe zu einem Thema, dann komme ich langsam in so eine heftige Transferkrise. Das hat nichts mehr mit meinem Daily Business zu tun, das hat nichts mit dem zu tun, ich konsumiere geballt Informationen.
Das ist auch sehr viel, ja.
Und irgendwann fällt mir das wieder runter und ich habe es eigentlich wieder vergessen.
Ja.
Ja.
Es ist Unterhaltung im weitesten Sinne.
Richtig. Ja. Und deswegen gehen wir heute genau das gleiche Thema ein. Warum funktionieren reiner Wissenstransfer aus Fortbildungsmaßnahmen ins Daily Business so schlecht?
Ja.
Und warum sollten Akademien in Zukunft tatsächlich anfangen, sich Gedanken zu machen, weniger über Wissen als über Kompetenzen zu sprechen? Mhm. Und genau darum geht es heute in Folge 144 von Senf statt Senfte: Fortbildungen in der Transferkrise. Ich freue mich drauf. Schön. Jetzt gehen wir erstmal in den Jingle.
Erstmal ran.
Und dann wird es eine spannende Folge. Bis dahin, ciao.
Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
Und da sind wir wieder zurück. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Zweikern. In der Geschichte von Senf statt Senfte. Und da bin ich ganz transparent, dass wir den ganzen Senf, den wir jetzt gesprochen haben, gelöscht haben und von vorne anfangen.
Nee, haben wir schon zweimal gehabt, glaube ich.
Nee, aber wir haben im Nachhinein mal reflektiert
und
gesagt, da waren vielleicht zwei, drei Parts drin, die waren nicht so gut.
Also als du aufgestanden bist und gebrüllt hast, ich will aber zurück in die Schule. Naja, ist mal für so ein Best-of. Aber du hast gelöscht, ne? Das können wir nicht mehr zusammenschneiden.
Folge 144 von Senf statt Senfte. Fortbildungen in der Transferkrise. Das ist ja, also wie kommen wir da drauf? Also ich weiß, du willst über deine Schulzeit reden. Ich weiß,
ja, ich will mal Psychohygiene mit Schule aufdröseln.
Bevor wir in die Schule gehen, ich lasse die Schule. Komm. Gib den Leuten einen Exkurs in deine Schulzeit.
Na, besser nicht. Also das Trauerspiel will sich keiner geben.
Erklär's den Leuten.
Nee, aber was ich meine ist, im Prinzip hat unser Schulsystem so die gleichen Probleme wie Akademien auch. Du hast für 90 Minuten, für 120 Minuten sehr intensive Informationen in der Schule. Ja? in Akademien für den ganzen Tag im schlimmsten Fall. Ich habe sie ja auch schon machen dürfen, gehen wir danach nochmal drauf ein. Aber reflektier mal mit mir so ein bisschen über deine Schulerfahrung, weil was ich so mitkriege mittlerweile ist, dass gerade so im Gymnasium mit diesen ganzen P-Seminaren du mittlerweile ganz, ganz andere Konzepte fährst.
Ja, ich hatte eine desaströse Schulzeit.
Ja.
Also ich weiß nicht,
was waren denn für dich die schlimmsten Fächer?
Mathe.
Warum?
Also ich mochte tatsächlich in meinem Gymnasium, im tiefsten Bayern.
Ja.
Also das muss man sich vorstellen.
Katholischer Unterricht war der beste, ne?
Wir hatten keinen Strom. Ja, also mein Religionslehrer.
Da wurden Kühe noch gezählt, weil kein Taschenrechner da war.
Mein Religionslehrer, anhand der Euter. Man hat gesagt, ein Euter und zwei Euter gleich. Genau. Die Realität ist, dass mein Religionslehrer mir mit meinem Nachbarn, das weiß ich noch, der Pfarrer Hingstlage. Er lebt nicht mehr, deswegen kann ich das machen, deswegen kann ich so ein bisschen bashen.
Gott hab ihn selig.
Ja, Gott hab. Falls er da wirklich sitzt.
Ja.
Der hat tatsächlich einmal mir die Faust meines Nachbarjungens ins Gesicht gehauen.
Also cooler Typ.
Weil wir uns unterhalten haben kurzzeitig. Und das, was cooler ich typ. Über. Das, ja. das war so ein eloquenter Typ. Das war so ein Typ, wo man wusste, da weißt du,
christliche
du kriegst auf alle Fälle eine gedonnert, wenn du. Der hat mir so viel Angst gemacht, nur als kurzen Ausschnitt, dass ich Ministrant wurde. Ich wurde Ministrant. Ich habe mir gedacht, mach deinen Feind zum Freund.
Dieser Podcast deckt auf.
Und werd Ministrant. Ich hatte dann vor jeder einzelnen Messe Bauchschmerzen und starke Bauchschmerzen.
Ja.
Sodass ich keine einzige Messe mitgemacht habe.
Ja.
Aber ich dachte mir tatsächlich, es wäre eine gute Idee, wenn ich dem Pfarrer Hingstlage sein Ministrant werde, weil dann haut er mir vielleicht die Faust meines Sitznachbarn. Aber es hat mich am meisten geprägt in der Schulzeit. Und ich gebe dir schon recht. Dieses stumpfe Versuchen, mir Wissen in mein Gehirn zu prügeln. Ja.
Ohne obwohl darauf, das Gehirn gar nicht will.
Genau. Und bei mir war das sehr stark ausgeprägt, weil ich war sehr bewegungsgedrungen. Also ich hatte einen sehr starken Bewegungsdrang.
Ja.
Dieses Sitzen zu bleiben und zuzuhören über 8 Stunden.
Ja. Das funktioniert nicht.
Nee, es funktioniert einfach
nicht. Nee, und ich würde behaupten, das geht Erwachsenen genauso. Nur, dass sie halt vielleicht ein bisschen weniger Bewegungsenergie haben. Aber die Konzentrationsspanne ist einfach, das klang gerade ein bisschen holländisch. Konzentrationsspanne ist einfach nicht da. Für 8 Stunden. Und ich merke das ja schon, wenn ich einen Workshop mache. Ne? Und die Workshops, die wir machen, sind dann normalerweise sehr interaktiv. Wenn ich allein schon 10 Minuten was präsentiere, so ein paar Basiskonzepte, merkst du einfach schon, dass die ersten Leute gedanklich abschweifen. Liegt an meiner Stimme vielleicht oder an der Art und Weise, wie ich es präsentiere. Aber du merkst einfach, das ist nicht das, wo unser Gehirn wirklich agiert. Es reflektiert vielleicht ein bisschen und es gibt auch Leute, die können das gut ab. Aber ich würde behaupten, der Transfer in deine echte Existenz und das, was dich wirklich umtreibt, ist schwer. Weil in so einem Workshop und in so einem Seminar hast du so viele Zuhörende und so viele Realitäten, auf die das trifft, dass du die Informationen gar nicht so präzise aufbauen kannst, dass es jeden wirklich anpackt.
Das ist total interessant. Ich habe natürlich Abitur.
Ja,
aber,
die einen sagen so, die anderen so.
Okay, ich habe Matura.
Ja.
Das österreichische Abitur,
richtig.
Für die es nicht wissen. Das Interessante ist, dass ich mein erstes Gymnasium nicht geschafft habe. Also, dass das Wissen, das mir versucht wurde zu vermitteln, nicht ausgereicht hätte, um das Gymnasium zu schaffen. Und ich dann über Umwege wieder aufs Gymnasium nach Österreich gekommen bin.
Money,
deutlich,
money, money! Nee, das war... Hey.
ein bisschen. Aber das Interessante war, dass diese Schule es geschafft hat, Wissen nicht über reines Hineinprügeln von Sprache in dein Gehirn, sondern praxisbezogen.
Ja.
Und das machen die Österreicher besser. Ich will jetzt einmal kurz Österreich-Werbung machen für alle, die sich überlegen, wo sie vielleicht ihre Kinder in die Schule schicken.
Ja.
Eher in Salzburg als vielleicht in Bayern. Die Realität ist, dass man da Berufsausbildung mit theoretischem Wissen verknüpft. Das ist das, was man lernt, wendet man direkt an.
Ja? Ja.
Und man hat danach mit dem Abitur direkt eine Berufsausbildung. Und das ist das, wo ich dann schon gemerkt habe, ich durfte auf einmal reden, ich durfte aufstehen. Wenn ich was gedacht habe, durfte ich mich kundtun.
Ja.
Wir haben diskutiert. Es war alles interaktiver. Und das hat zu viel mehr Wissenszuwachs geführt.
Ja,
und deutlich mehr.
Ich hatte nämlich auch eine schlimme Schulzeit, zum einen, weil ich ein fauler Hund war und zum anderen, weil diese Art zu lernen auch gar nie
meins war. Du warst der Grund für die schlimme Schulzeit.
Ja, ja.
Die Leute, die werden Kreuzzeichen gemacht haben auf deiner katholischen Schule, als du weg warst.
Richtig. Und ich hatte einen Bekannten, der hat, das war so eine Halbprivatschule, glaube ich, die war zumindest staatlich mitgefördert, aber sie haben ihre Lehrer privat ausgesucht.
Ja.
Und der hatte einen Mathelehrer, wo er gesagt hat, das würde er nie vergessen im Vergleich zu allen anderen. Der ist mit ihnen rausgegangen, als Geometrie zum Beispiel angesagt war, und dann haben sie sich einfach Blätter von Bäumen gesucht und haben anhand von dem Sachen wie Radius und andere Themen gelernt, weil in der Natur die mathematischen Formeln ja auch vorkommen, und zwar sehr präzise. Und sie haben es einfach sehr anwendungsbezogen gemacht und am Ende vom Tag haben sie, genau wie in jedem anderen Unterricht, dann auch ihre Präsentationen gemacht rund um das Thema, keine Ahnung, Radius eines Baumes und keine Ahnung was. Und das finde ich halt super spannend, weil jede Information und jeder Lerninhalt hat für uns alle eine gewisse Form von Praxisbezug, sonst wären wir nicht da. Mhm. Das ist einfach so. Wenn wir die Information wirklich, wirklich, wirklich nicht bräuchten, dann sollten wir nicht da sein.
Zum einen wisst ihr jetzt, dass der Jonas gerne barfuß durch den Wald läuft.
Ich hätte es cooler gefunden. Aber ich finde, das sind ja auch diese Parts, selbst die langweiligsten, ich sage es mal, reine Algebra, hat in der Realität wirklich einen Sachbezug. Wirklich. Wir bräuchten sie alle eigentlich sehr viel häufiger, für was ich alles immer meinen Taschenrechner hernehme. Und die Tatsache ist halt, dass nicht nur ein paar Menschen so funktionieren, sondern jeder Mensch so funktioniert, dass sobald du ein bestimmtes Wissen anwenden musst, du es wirklich verarbeitest für dich und es dementsprechend auch replizieren kannst. Und das ist das, wo man früher einfach gesagt hat, ja, mach halt Hausaufgaben.
Es gibt halt durchaus Fächer, wo das schwierig ist. Geschichte wäre jetzt so ein Fach, da wäre das schwierig.
Ja, aber wenn du Geschichte machst, geh hin und guck dir mal was an.
Ja, absolut. Ne?
Also das ist Spannende.
Das ist richtig.
Red mit Leuten, die vielleicht noch aus der Zeit existieren. Ne? Altes Rom vielleicht schwieriger als Kalter Krieg. Aber trotzdem, es gibt spannende Anwendungsbezüge.
Absolut. Ja? Und jetzt müssen wir von der Schule den Transfer in Organisationen schaffen, weil schlussendlich...
In Akademien.
Zum Glück nur
in Akademien.
Zum Glück nur. Wir alle kennen das. Also jetzt war ich Gott sei Dank, und ich bin inzwischen wirklich froh, noch immer im Studium gegründet zu haben und seit 10 Jahren selbstständig zu sein, auch wenn ich Organisationen kennengelernt habe, aber da war ich keine Führungskraft. Aber wir durften schon beiwohnen bei solchen Veranstaltungen. Wir kennen es natürlich auch. Organisation sagt, hey, Führungskräfte sind teilweise nicht da, wo wir sie eigentlich gerne hätten. Die schließen jetzt alle mal so in so ein 5-Sterne-Deluxe-Hotel ein, an einem Wochenendseminar 2 Tage mit einem externen Coach oder mit einem externen Trainer oder einer Trainerin, die jetzt Führung beibringen soll. Das ist natürlich immer ein Heidenspaß, kostet einen Haufen Kohle, die Leute fahren dahin, die trinken ein bisschen, die haben Freude, sich zu treffen, die diskutieren alle, der Trainer oder die Trainerin ist auch noch cool, und dann hat man ein geiles Wochenende gehabt.
Ja.
Die Problematik ist, dass nach diesem geilen Wochenende fast nichts übrig bleibt, was ich in meinem Daily Business anwenden kann als Führungskraft. Ja. Und so kommt dann die Problematik, alleine die neuesten Studien von McKinsey zum Thema Transfer von Akademien in die tägliche Arbeit. 75% aller Führungskräfte sagen, diese Entwicklungsprogramme, die praktisch meine eigene Organisation mir anbietet, bringen mir nichts. Genauso wie 89% der Führungskräfte sehen das so, und 75% der Organisationen sagen selbst, dass sie fest davon überzeugt sind, dass ihre Entwicklungsprogramme keinerlei Einfluss auf Führungskräfte haben in ihrem persönlichen Verhalten als Führung.
Ja.
Und das ist dann schon irgendwo mau, wenn man sich denkt, okay, das ist nicht günstig, was da passiert. Die Leute investieren Zeit.
Ja.
Und zum Schluss bleibt nichts übrig.
Und jetzt müssen wir natürlich 2 Sachen trennen. Also auf der einen Seite müssen wir uns alle darüber bewusst sein, dass der Wissensvermittelnde jetzt nicht dafür verantwortlich ist, ob du es machst. Ja, also irgendwo haben wir andere Faktoren, die das noch mit beeinflussen. Darüber haben wir ja auch schon 144 Folgen oder 143 Folgen gefüllt, was weitere Faktoren sind, warum Transfers nicht funktionieren. Wenn wir uns aber wirklich mal auf das Thema Fortbildungen konzentrieren, ich meine, wir haben auch schon eine Fortbildungsreihe gemacht für einen größeren Anbieter bei uns in der Region, und ich habe es ja am eigenen Leibe erfahren, wie schwierig das ist, so einen Tag zu füllen und vor allem Inhalt so zu vermitteln, dass es hängen bleibt, und das funktioniert einfach nicht, aus den gegebenen Gründen, wie wir es gerade beschrieben haben. Und ja, es gibt sehr viel intensivere und interaktivere Workshop-Formate, und ich würde sagen, da gibt es auch einen ganzen Haufen Gute, die das hinbekommen. Und was die halt alle gemeinsam haben ist, und worauf wir auch wir uns am Ende vom Tag spezialisieren, ist, die Leute in ihrer eigenen Kompetenz abzuholen und in ihrer eigenen Situation abzuholen und wirklich fokussiert Wissen anwenden zu können.
Das ist ja das Abartige. So, ja. Jeder weiß da draußen, ich würde ChatGPT heiraten.
Ja.
Wenn sie meinen Heiratsantrag annehmen würde, ich habe das schon mal versucht, sie hat also leider nein gesagt.
Ist eine Frau für dich?
Ist eine Frau für mich.
Ah ja, okay.
Ja. In der Frau liegt die Lösung für die Welt.
Ah ja,
okay. Ja, und damit auch in ChatGPT.
Ja.
Ja, also es muss eine Frau sein.
Okay.
Wenn es ein Mann wäre, dann wäre es deutlich radikaler.
Das wäre für dich, das wäre für dich auf jeden Fall enttäuschend. Unterm Strich.
In meiner persönlichen emotionalen Bindung zu ChatGPT wäre es enttäuschend.
Okay.
Ja, ja. Also dann müsste ich vielleicht meine.
Da reden wir vielleicht mal ein andermal tiefer
drüber. Ja. Aber jeder weiß, KI ist für mich der heißeste Scheiß überhaupt. Ist für mich wirklich revolutionär. Und das, was ja ChatGPT verändert hat, ist ja der gesamte Umgang mit Wissen. So, ich möchte etwas wissen. Früher bin ich auf Wikipedia gegangen.
Ja.
Und dann musstest du den gesamten Artikel lesen, dass du wusstest, okay, darum geht's jetzt.
Ja.
Das Interessante ist, dass ich heute über Sprache, wie ähnlich mit Siri vorher, einfach nur ChatGPT in meinem Dialekt auch noch ein ganz normales Gespräch führen kann. Mhm. Und dieses Ding mir theoretisch den ganzen Tag füllt mit Inhalten, die für mich gerade relevant sind.
Ja.
Es braucht theoretisch keinen Trainer mehr. Ich könnte wahrscheinlich einfach nur ChatGPT über eine Box oder über einen Smart Speaker in den Raum stellen und die Leute diskutieren mit ChatGPT und am Ende haben sie dasselbe Wissen vermittelt bekommen, wie wenn da ein Trainer steht, der das gleiche
sucht. Und jetzt kommen natürlich die ersten Hater und sagen, ja, aber da gibt's ja noch so viel, und da gehöre ich auch dazu, ne, zum jetzigen Zeitpunkt so viel Halluzination, so viele Falschinformationen. Aber denk mal 2-3 Jahre weiter.
Hm.
Einfach mal 2-3 Jahre.
Ja, oder zehn Jahre.
Es ist einfach faktisch so, dass der gleiche Satz, wie unser Mathelehrer es in der Schule gesagt hat, ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner zur Hand haben, genauso falsch war, wie dass wir jetzt davon ausgehen, dass Wissen nicht immer und überall verfügbar sein wird. Weil es ist auch ohne AI heute schon so, dass ich überall googeln kann, dass ich mir überall mal kurz rausziehen kann, was heißt eigentlich was.
Ja.
Und wenn ich dann noch 10 Euro in der Hand habe, mir sogar noch mal wirkliches Fachwissen irgendwo ziehen kann, weil das vielleicht hinter einer Paywall steckt. Das Wissen ist da und es ist verfügbar und es muss nicht mehr täglich nur in meinem Kopf sein.
Und was macht jetzt Zweikern mit seiner Akademie? Das ist eine berechtigte Frage. Die Leute werden jetzt sagen, du hast ja vorhin schon mal suffisant in der Einleitung gesagt, noch ein Schulungsanbieter, noch einer. Die Welt hat darauf gewartet. Ja, darauf hat er gewartet. Weil die Realität ist, seit 10 Jahren machen wir Projekte in großen Organisationen und wir durften tatsächlich lernen, was normalerweise in großen Projekten fehlt. Und das ist kein Rocket Science. Die Leute tun immer so, als wird Zweikern, das haben wir oft diesen Satz, Zweikern ist 15 Jahre zu früh mit dem Scheiß, den sie da machen. Mit künstlicher Intelligenz und mit Daten und was weiß ich nicht alles. Die Leute kriegen ja schon einen Vogel, wenn ich einmal nur das Wort Daten sage. Selbst du kriegst einen Vogel, wenn ich das Wort Daten sage.
Ja, weil es so breit ist.
Weil es so breit ist, genau. Ja. Die Leute glauben immer, das, was Zweikern tut, das ist viel zu weit weg von unserem Daily Business, viel zu weit weg von dem, was wir bewerkstelligen könnten und viel zu weit weg von unseren aktuellen Kompetenzen. Und das ist was mich stört, weil die Realität ist, das, was Organisationen, egal in welchem Projekt ist, ob das ein Strategy-Projekt ist, also ein Strategieprojekt, ob das ein Change-Projekt ist, wo es um die große Transformation geht, diese Projekte, die scheitern nicht, weil die Zielsetzung per se scheiße ist oder weil man sagt,
der Inhalt fehlt,
sondern es scheitert immer, weil die menschliche Komponente zu wenig berücksichtigt wird, weil es kaum Möglichkeiten gibt, den Faktor Mensch in Projekte zu integrieren.
Und es scheitert daran, weil die Leute natürlich es wiederholt sagen, dann müssen wir XY abholen.
Boah, da kann ich den Satz, wenn ich höre, den Satz, wenn ich höre, vor allem im Change, und bleiben wir mal kurz bei Change, weil Change ist das ist so leicht zu greifen. Veränderung ist für keinen geil.
Ja.
Es ist egal, von welcher Veränderung wir reden. Umzug ist ungeil, es ist, wenn ich einen Job wechsle, ist ungeil. Veränderung bedeutet immer Komfortzone verlassen und ist ungeil. Und ich höre in jedem einzelnen Change-Projekt, das letzte Change-Projekt ist scheiße gelaufen, beim nächsten Mal müssen wir es anders machen, dann müssen wir die Leute abholen.
Ja, oder jetzt gerade sind wir noch nicht so weit, aber in der nächsten Phase, da holen wir die Leute ab. Ja.
Alter, das ist was, da komme ich nicht klar drauf, weil es die abgedroschenste Phrase ist, die es gibt da draußen. Und wenn du die Leute fragst, was heißt denn für euch abholen, dann sagen die immer,
informieren, Townhalls, und ich glaube, darauf wird sich unsere Akademie fokussieren. Das erste Modul oder die ersten Module sind jetzt rund ums Thema Change auf jeden Fall schon mal live, könnt ihr euch angucken auf zweikampf.com auf der Akademie-Seite. Was für uns interessant ist und was wir versuchen Leuten beizubringen ist, vom ersten Tag an in die wirkliche Projekt-DNA den Faktor Mensch mit einzubauen, als Datenpunkt im Sinne von Befragungen, Feedbacks,
People Analytics
im weitesten Sinne mit reinzuholen, weil es uns qualitativ besser machen wird.
Mhm.
Aber auch um, so blöd es jetzt klingt, zu verstehen, wie belastbar ist unser System aktuell, das wir hier verändern, vorantreiben wollen. Also ich habe ein gutes Beispiel, ich bin jetzt gerade in einem Strategieprojekt, in einem größeren drin, das wir anleiten. Und da sind wir einfach von der Vertrauensfrage relativ weit weg. Das heißt, wir können da jetzt nicht die Riesenvisionen morgen in den Äther blasen und hoffen, dass wir alle anzünden. Nee, wir haben relativ viele Stakeholder, die uns das nicht abkaufen.
Mhm.
Und deswegen desto früher wir diese Art von Informationen und People Analytics betreiben, desto mehr wissen wir, bei welchen Leuten müssen wir Hypercare betreiben, an welcher Stelle müssen wir wirklich nahe dran sein an denen, ihre Informationen regelmäßig abprüfen, das Feedback regelmäßig einholen und bei welchen haben wir das Vertrauen, einfach loszurennen und einfach mal zu machen, weil sie sagen, hey Leute, let's go. Und das ist so essentiell, weil das wird bestimmen, wie unsere Meilensteine in diesem Projekt aussehen. Es wird bestimmen, wie schnell wir vorantreiben können. Es wird bestimmen, wie viel Energie wir aufwenden müssen. Und es ist leider Gottes eine Sache, die immer, immer, immer nur als Kommunikation abgetan wird.
Ja,
ist absolut. Es aber einfach
absolut.
Nicht.
Absolut. Ja. Bei Change, das ist wirklich was, und wir machen seit so vielen Jahren Change.
Ja.
Das ist etwas, da komme ich bis heute nicht drauf klar, wenn wir eigentlich tatsächlich immer wieder dieselben Faktoren vernachlässigen, die dazu führen, dass der Change nicht funktioniert. Es sind immer dieselben Faktoren. Und da ist kein einziger Faktor dabei, wo man sagen würde, oh, der ist jetzt aber hochtrabend, der Faktor. Ja. Das ist jetzt aber, da weiß ich nicht, wie wir damit klarkommen.
Ja.
Die Realität ist, wenn Führung nicht dahingehend performt, eine Stütze für den Change zu sein, wird es sterben. Wenn Mitarbeitende das Ziel des Changes nicht verstehen, werde ich kein Commitment dafür erzeugen, dann wird der Change sterben.
Ja.
Die Anforderungen von dem Change auf die Mitarbeitenden, also was kommt auf die Leute zu, ist das nicht klar, dann wird der Change sterben.
Ja.
Das heißt, wir reden immer nur von unternehmenskulturellen Faktoren, die in diese Projekte integriert werden müssen. Und wenn wir von unternehmenskulturellen Faktoren sprechen, reden wir von Mensch. Klar, jetzt sind wir psychologisch unterwegs. Und natürlich sehen wir unsere Expertise als die Hauptexpertise und das zentralste Maß. Und das Einzige, was mich wirklich glücklich macht, ist, dass die Studienlage bestätigt, dass das auch das zentralste Maß ist. Die Leute sind klug genug da draußen, dass man sie integrieren kann. Die Frage ist heute nicht mehr, sollen wir sie integrieren, sondern die Frage ist heute, wie integrieren wir sie?
Und wann?
Genau.
Für mich ist der zweite Part schon auch wann, weil wir wollen ja, und das ist ja auch die Realität, ich glaube, da haben auch viele Leute Angst, wenn sie so in dieses Faktor Mensch-System mit reingehen, dass das automatisch alles, was sie tun werden, basisdemokratisch macht. Also, dass sie langsamer werden, weil sie zu jeder Phase, in jedem Entscheidungselement, jeden fragen müssen, hey, geht es eh in die richtige Richtung? Das ist ja nicht Thema.
Ja, das ist ja ganz interessant. Da gibt es ja andere Studien dazu. Wenn ich Leute einbinde und Entscheidungen transparent mache, geht es nicht darum, immer die konformste Entscheidung zu treffen, sondern sie transparent getroffen zu haben.
Ja.
Die Realität ist ja für Change, dass ich sage, wir finden eine basisdemokratische Grundlage dafür, dass jeder sagt, oh geil, da freue ich mich drauf, sondern dass Leute nachvollziehen können, was die Grundlage für die Entscheidungen waren, die wir
getroffen haben. Ganz genau.
Ja.
Und auch, also für mich geht es ein bisschen darum, jeder kennt die Phasen eines Changes, jeder kann für sich in seinem eigenen Change-Projekt dann dementsprechend auch diese Phasen so ein bisschen mitdefinieren und abändern. Wichtig ist, dass wir uns in jeder Phase einfach um Risiko und Chance bewusst sind. Also zum Beispiel, es gibt Entscheidungen, wo ich selber als Beratender auch sage, hey, tretet das mal bitte jetzt noch nicht zu breit, weil ihr seid noch zu vage. Also wenn ihr jetzt anfangt, Mitarbeiter einzubeziehen, dann erzeugt ihr Unruhe, weil ihr euch selber so unsicher seid. Aber es ist eure Verpflichtung, diese Klarheit für euch erst herzustellen. Also nicht machen. Wichtig ist einfach Bewusstsein über Risiko und Chance. Über diesen Faktor Menschen. Und das versuchen wir in der Akademie eben so weit aufzudröseln, dass wir wissen, in welchen Phasen sind welche Elemente von Faktor Mensch einfach wirklich relevant. Ja, welche Chancen bietet er uns und welches Risiko hat aber auch dieser Part. Und wie können wir das zum Beispiel im Rahmen von Befragungen, in Form von Feedbacks, in Form von People Analytics Daten, effektiv auch evaluieren. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine Phase, wo wir wirklich rausgegangen sind, wo wir Leute involviert haben, in Workshops, in Townhalls oder was auch immer. Ja, dann möchte ich doch 2, 3, 4, 5 Wochen später sehen, hat das den Outcome erzeugt, den ich haben wollte?
Ja, unbedingt, das ist das Wichtigste.
Oder habe ich hier gerade in den Äther rein investiert?
Richtig. Das ist ja das. Also zum einen möchte ich mal festhalten, das ist mir noch gar nie aufgefallen, ich lege mein gesamtes Gesicht ins Mikrofon.
Ja, ich auch.
Du auch?
Manchmal, ja.
Das ist total faszinierend. Das ist so ein weicher
angenehm,
Puschel da oben drauf.
Deswegen dürfen wir das nie anderen Leuten ins Gesicht geben,
weil ich
glaube, das ist hochinfektiös.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, nachdem du jetzt relativ lange geredet hast, dass mein Gesicht angefangen hat zu jucken, weil mein gesamtes Gesicht praktisch in die Mikrofon reingedrückt wurde.
Ja.
Also, das war's. Und jetzt nochmal ganz kurz die Abgrenzung. Warum Zweikern jetzt eine Akademie macht. Und ihr werdet euch das anschauen, dann werdet ihr euch sagen, ah oh ja, das ist ja preislich ist das ja schon anders als das, was wir vielleicht woanders gewöhnt sind. seht's bitte nicht falsch, wir werden immer noch Beratungsprojekte machen. Das ist unser Hauptaspekt, das ist eigentlich unsere Hauptarbeit. Wir haben nur festgestellt, dass unsere Projekte deutlich einfacher funktionieren, wenn wir eine Basis an Leuten vorfinden, die nachvollziehen kann, wie wir arbeiten und die nachvollziehen kann, wie wichtig es ist, das Thema Mensch zu integrieren, People Analytics zu betreiben und leck mich am Arsch, gibt's da geile Möglichkeiten heute, auch KI-gestützt, Bedarfe der Organisation praktisch wahrzunehmen und danach zu agieren, Entscheidungen zu treffen, datengestützt Entscheidungen zu treffen. Und wir einfach festgestellt haben, wenn wir kompetente Leute in Organisationen haben, die das selbstständig durchführen können, wir erfolgreicher sind in dem, was wir uns alle vornehmen. Und ich sehe unsere Akademie weniger als reine Fortbildungsmaßnahme, als einen Enabler für langfristige, erfolgreiche Projekte. So eigensinnig sind wir, so egoistisch müssen wir sein. Das ist jetzt nicht das skalierbarste Modell für eine Akademie, die man wahrscheinlich so haben kann. Das ist nicht
also, wo du 100 Leute in einen Raum steckst.
Absolut, 100 Leute aus 100 verschiedenen Organisationen in einen großen Raum oder noch schlimmer, online, digital, und dann machst du weichgewaschene Scheiße und keiner weiß eigentlich, was es jetzt für sein Szenario eigentlich bedeutet. Hinzu, wir nehmen die Inhalte, und jetzt gehen wir es mal kurz durch, was wir da versuchen überhaupt zu tun. Auf der einen Seite die Basis dafür zu schaffen, warum Unternehmenskultur einer der Enabler ist, dass Change überhaupt funktionieren kann. Das ist
also für das Thema Change jetzt.
Für das Thema Change, genau. Also wir haben momentan nur das Thema Change.
Ja.
Und seht es aber für jedes Projekt. Unternehmenskultur ist die Basis für alles. Der kulturelle Wandel in einer Organisation, den ihr im Endeffekt steuern könnt, der die perfekte Grundlage dafür ist, dass jedes eurer Projekte funktioniert. Der nächste Punkt ist, mit People Analytics datengestützt den Faktor Mensch in diese Projekte zu integrieren. Auch das ist ein wesentlicher Teil unserer Akademie in Zukunft. Das wird sich auch in anderen Themenfeldern wiederholen. Dieses, wie kann ich People Analytics nutzen, um den Menschen in das Projekt zu integrieren und die Perspektive Mensch zu berücksichtigen. Und die dritte Phase, und das ist das Wichtigste, wie können wir mit dem Gelernten, mit den vorhandenen Kompetenzen, die wir aufgebaut haben gemeinsam, direkt anhand von spezifischen Zielsetzungen eurer Organisation Prozesse und Strategien aufsetzen, die ihr dann auch selbstständig federführend bedienen könnt. Das ist ja der nächste Punkt. Wir haben vorhin schon mal gesagt, das Schlimmste ist, wenn eine Schule die 8 Stunden lang vorkaut, wie Mathematik funktioniert. Das, was passieren muss, ist, dass der Jonas barfuß durch den Wald laufen kann und Bäume umarmen darf und dabei versteht, wie groß der Radius des Baumes ist.
Ja.
Für uns ist klar, wir sind dann erfolgreich mit einer Academy, wenn wir euch auf der einen Seite Kompetenzen vermitteln dürfen und auf der anderen Seite sie in der Praxiswerkstatt direkt anwenden können, sodass ihr dieses Projekt zum Ziel führt und wir das direkt anstoßen können. Und das ist das, wo der Vorteil von Zweikern vielleicht so ein bisschen sich bemerkbar macht. Wir sind nicht nur Berater, wir machen nicht nur Projekte, wir sind eine Software-Schmiede, die inzwischen eine sehr, sehr geile Infrastruktur, eine KI-gestützte Infrastruktur mitbringen, die ihr kostenlos mit dazu bekommt, um People Analytics zu betreiben. Das heißt, wir machen das Ganze nicht theoretisch, sondern ihr bekommt von uns auf die akademischen Inhalte, auf die Akademie-Inhalte, noch 2 Kern-Analytics obendrauf, damit das Projekt sofort losgehen kann. Mhm. Ja, und das ist eine Thematik, muss ich sagen, da wird es wenig Akademien da draußen geben, die das so tun wie wir. Entweder sind sie Anbieter für Wissensinhalte oder sie sind Berater.
Ja.
Wir versuchen tatsächlich diesmal die Brücke zu schlagen aus unserer Praxis, was wir jeden Tag mitbekommen in unseren großen Projekten, unserer technischen Infrastruktur und bringen das so zusammen in eure Organisation, damit ihr es selber nutzen könnt. Das ist schon...
Und vor allem mit dem wesentlichen Fokus darauf, dass die Personen, die wirklich in diesen Fortbildungen im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, also in diesen Seminaren mit drin sind, in der Verpflichtung stehen, ihr eigenes Konzept zu erarbeiten. Mhm. Das ist für mich wirklich das A und O, wirklich fokussiert ein Arbeitsergebnis zu erzeugen, womit sie im Prinzip übermorgen loslegen können.
Absolut. Ja. Also dieses, ich hoffe wirklich, dass Organisationen, wenn sie schon selber bemerken, dass diese Leadership-Programme und alle diese Themen, die sie da machen, so wenig Transfer erzeugen, dann hoffe ich wirklich, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey Leute, es gibt günstigere, effizientere und nachhaltigere Wege, die wir umsetzen könnten, wo halt dann vielleicht nicht irgendein großes Beratungshaus mit Mac draufsteht oder CAP oder BC vorne dranhängt, wo man halt sagen muss, Leute, es gibt Ideen innerhalb eurer Organisation und Menschen mit einer gewissen Kompetenz, die wir nur abgreifen müssen und in die richtigen Bahnen lenken müssen. Und das ist, dafür werde ich immer einstehen und ich hoffe, du siehst das ähnlich, ansonsten hat man eine schlechte Grundlage für unsere gemeinsame Firma.
Ja.
Die Realität ist, wenn ich von außen glaube, eure Organisation besser zu kennen als ihr selbst, dann bin ich einfach nur ein Trottel.
Also, beziehungsweise, ich glaube nicht mal, dass es die Behauptung ist von Firmen. Ich glaube, die Behauptung von Beratungsfirmen ist, ihr braucht es nicht wissen. Das ist ja eher das. Also ich glaube, es gibt wirklich, wirklich kompetente große Beratungshäuser.
Ja, klar.
Hundertprozentig. Und was ihr aber als Projekt und als Firma begreifen müsst, ist, an welchem Baustein ihr fokussiert diese Kompetenz brauchen werdet.
Ich sage nicht, dass diese Beratungshäuser kompetenzlos sind. Sie erstellen ein generisches Konzept, das skalierbar ist oder skalierbar sein soll für jede einzelne Organisation da draußen.
Also für sie selber.
Genau. Ja. Und das ist eine Thematik, die einfach nicht funktioniert.
Ja.
Das Individuelle einer Organisation ist das, was Kultur schlussendlich ausmacht.
Ja.
Warum Leute sich dafür entscheiden, in dieser Organisation zu arbeiten, hat wenig mit dem nächsten McKinsey-Konzept zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass die Organisation individuell originell ist. Das ist
ja.
Und das für sich erkannt hat. Und ja. Das kann man im Endeffekt über People Analytics und Tools heute
begleiten.
Effektiv begleiten.
Genau. Und richtig. Ich glaube, dass, weil das habe ich schon auch erlebt, wenn wir jetzt zum Beispiel an einem Punkt sind, keine Ahnung, die Firma braucht eine Cloud-Strategie. Weil sie über sich aktuell alles noch auf lokalen Disks haben, auf Windows XP. Ja? Dann gibt's, ne? dann kannst du natürlich mit deinem Projekt, mit deiner Strategie, mit deinem Vorhaben was richtig Geiles erzeugen. Aber vielleicht fehlt dir die Kompetenz, wie komme ich eigentlich in die Cloud? Und dafür dann ein spezialisiertes Beratungshaus ranzuholen, ist höchst zu empfehlen, weil damit beschleunigst du auf jeden Fall die Zeit, bis du in der Cloud bist, weil du das selber nicht aufbauen wirst. Aber das Drumherum, das Warum, das ne, mit wem und wann, das ist etwas, auch zum gewissen Grad das menschliche Wie, das sollte die Firma selber wissen und sich nicht vorgeben lassen. Was dann der Berater hinzufügen kann, ist immer noch das technische Wie, ja, und da vielleicht auch das technische Was. Aber unterm Strich muss eine Firma sich darüber bewusst werden, wie viel sie selber leisten muss. Und das hat man ein bisschen verlernt. Ich finde, das hat man schon ein bisschen verlernt und da soll die Akademie auch so ein bisschen darauf einzahlen, dass wir eben nicht uns ein 40 Seiten Strategiepapier einkaufen von jemandem, das keiner versteht, wo keiner weiß, wie wir da hinkommen, sondern wie wir vielleicht unsere eigenen Schritte gehen, bis zu dem Punkt, dass wir nicht weiterkommen und dass wir Hilfe brauchen.
Ja.
Das ist immer legitim. Es ist immer legitim, sich Hilfe reinzuholen. So funktioniert auch unser Geschäft. Aber zumindest die eigenen Kompetenzen so weit auszubauen, dass wir alles daran getan haben, dass unsere Firma weiterkommt.
Ist ja, das ist unabdingbar. Ist ja nicht lebenswert, wenn du dein ganzes Leben im Krankenhaus befindest oder weil du glaubst, irgendwann könntest du, weiß ich nicht, umfallen und krank werden. Die Realität ist doch, für dein eigenes Leben, schau, dass du kompetent genug bist, deine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Und wenn es wirklich irgendwann mal so weit kommt, dass du ins Krankenhaus musst, dann kannst du immer noch ins Krankenhaus.
Ja.
Das ist die und dann gibt es Leute, die dich dabei unterstützen.
Nichts für Vorsorge hier. Andi, gibt es keine Vorsorge.
Also sein Leben im Krankenhaus zu verbringen, ist wenig präventiv.
Ja.
Muss ich erstmal dazu sagen. Ja. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben dieses ganze komplexe Thema in tatsächlich 30 Minuten gepackt. Und das freut mich. Nachdem wir die erste Folge wegwerfen mussten, weil wir komplett ausgeufert sind. Also ich möchte, das hat sich heute fast so ein bisschen werbelastig angehört. Nichtsdestotrotz sind wir wirklich stolz darauf, was wir mit dieser Zweikern Academy geschaffen haben, auch wenn jetzt nur das erste Modul zum Thema Change da ist. Es werden weitere Folgen, das kann auch Zweikern nicht alles alleine stemmen. Da kommt noch ein größeres Beratungsnetzwerk dazu, das wir integrieren in das ganze Thema. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Aber der Weg und der Inhalt, den wir vermitteln wollen, der ist definitiv der richtige. Weg von, wir versuchen stumpf Wissen in Köpfe zu prügeln, hin zu, wir nutzen spezifische Zielsetzungen einer Organisation und bauen daraufhin selbstständig Prozesse und Ideen und Strategien, um sie wirksam zu gestalten. Das ist das, wofür ich immer aufstehen werde. Das ist das, bei dem ich immer glaube. Und da glaube ich, das ist eine der wenigen Dinge, bei denen ich an den Menschen glaube. Jeder in Organisationen kann seinen Teil zu Dingen beitragen, sodass es größer wird, als es vorher war. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja? Und ich glaube auch, dass das die Lösung für viele Dinge auf unserer Welt im Moment ist, Kollaboration zu fördern, Köpfe zusammenzubringen, darüber zu diskutieren, wie es besser geht, ist immer besser, als wenn ein einziger Vollidiot glaubt, er weiß es am besten. Das kann nicht funktionieren. Ja? Und in dem Sinne, schaltet das gerne mal an. Geht mal auf zweikern.com. Ihr seht einen großen lila Button auf der rechten oberen Seite. Da steht Akademie drauf. Schaut euch gerne mal ein bisschen um und dann würden wir uns freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen von euch. Und ansonsten kann ich schon mal teasern, in der nächsten Folge geht es um da mache ich mal wieder so eine richtig schöne Psychohygiene-Folge.
Oh, schön.
Oh, da werde ich so richtig emotional
Thema werden. Safety Culture.
Safety Culture, es geht um Arbeitssicherheit. Und dass ich zum Thema Arbeitssicherheit emotional werden kann. Das haben die
das soll was heißen.
Das soll was heißen.
Ja.
Das wird eine ganze Folge Arbeitssicherheitskultur und ich nutze euch da so ein bisschen aus, um selber mich wieder ein bisschen einordnen zu können, weil das, was ich erlebt habe, geht auf keine Kuhhaut. Und ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. In dem Sinne, genießt die Vorweihnachtszeit.
Ja, es wird kälter.
Es wird kälter.
Aber auch schöner. Hoffentlich wieder, wenn es schneit. Naja. Ach komm, ich mag Weihnachtszeit schon.
Du magst die Weihnachtszeit?
Ja. Darf nicht ewig dauern, aber ich mag sie
schon. Also ich habe letztens, wirklich noch ganz kurz, meine Freundin schaut momentan so ein Girly-YouTube-Kanal. Ja, das ist der eine Girly-YouTube-Kanal.
Ja, ja, ja.
Und die packt Adventskalender aus und öffnet einfach jedes Türchen. So, die kauft einfach alle Adventskalender.
Ab in den Knast.
Ja, und macht jedes einzelne Türchen. Nee. Was es alles für Adventskalender gibt. Nee. Es gibt einen Hochzeits-Adventskalender.
Toll.
Einen Netflix-Adventskalender. Ja,
ist ein Riesenmarkt. Ist einfach ein Riesenmarkt.
Adventskalender.
Können wir aber mal festhalten, dass Ikea früher den besten hatte und mittlerweile nicht mehr? Früher konntest du bei Ikea einen Adventskalender kaufen, wo du also du hast zumindest immer, das finde ich immer noch cool, du hast immer einen Gutschein zurückbekommen für 5 bis 10 Euro, sodass die Schokolade darin nur 2 bis 3 Euro gekostet hat. Aber die Gutscheine sind mittlerweile limitiert auf eine gewisse Höhe.
Das ist ja abartig, wie viele Themengebiete es bei Adventskalendern gibt.
Ich mache hier eine Werbung für Ikea.
Du machst
toller Adventskalender. Hole ich mir jedes Jahr.
Ich frage mich ja, wann der erste Adventskalender mit Adventskalendern rauskommt. In jedem Türchen ein Adventskalender.
Oh ja, das ist schön.
Geil, oder?
Ja.
480 Türchen.
Ja.
Mega geil.
Cool.
Ja, geil.
Machen wir mal ein eigenes Zweikern-Adventskalender.
Kriegen wir auch noch hin. So, in dem Sinne, schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns beim nächsten Mal zum Thema Arbeitssicherheit. Und in dem Sinne, lasst euch gut gehen.
Bis dann.
Ciao, ciao.